Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist
Derek Scully, Korrespondent der Irish Times in Berlin. Schönen guten Tag, herzlich willkommen. Wir schauen auf die Themen dieses Tages. Die Nachrichtenlage ist ja leider eher bedrückend bis deprimierend. Allen voran die iranischen Angriffe, Raketenangriffe auf US-Stützpunkte im Irak. Darüber werden wir gleich sprechen, aber damit hier nicht nur der Blues vorherrscht, habe ich mal eine App runtergeladen, mit der wir gleich ein bisschen spielen werden in dieser Sendung. Wissen Sie, was Morphing ist?
Ja, es ist diese Idee, dass man mehr aus einem Gesicht machen kann, als vielleicht der liebe Gott wollte.
Das haben Sie schön gesagt. Ja, also ganz konkret, das ist auch ein Fall, über den wir sprechen, weil er nämlich das Innenministerium beschäftigt im großen Stil. Man legt zwei Gesichter übereinander und macht dann daraus eins. Wir machen das mal und später erzählen wir Ihnen, wie man damit ganz gut offenbar die Passbehörden reinlegen kann und wie die Regierung das jetzt verhindern will. Ein Schlag ins Gesicht der USA, so hat Ayatollah Khamenei, der geistliche Führer des Iran, die Angriffe auf das US-Militär im Irak bezeichnet. In der Nacht hatte der Iran zwei Ziele attackiert, zwei Militärstützpunkte mit Raketen beschossen. Man rühmt sich da bereits mit Zahlen, wie viele, und das ist jetzt ein Zitat, amerikanische Terroristen getötet wurden. 80, sagt der Iran. Aus den USA gibt es bisher keine Angaben dazu. Donald Trump hat erstmal reagiert, natürlich via Twitter mit der zentralen Aussage, alles ist gut. Das Pentagon geht wohl davon aus, dass keine US-Amerikaner bei dem Angriff verletzt wurden. Derek Scully, heute an meiner Seite, Korrespondent der Irish Times in Berlin. Wenn Raketen fliegen, dann sieht das immer erstmal nach Eskalation aus, nach einer weiteren Eskalation, nachdem wir jetzt ja schon einige Stufen erlebt haben in den letzten Tagen und Wochen. Aber das ist ja ganz offenbar eine sehr kontrollierte Eskalation.
Ja, es klingt so, weil Iran, kaum haben sie diesen Angriff angekündigt, haben sie auch gesagt, und das war's fürs Erste. Also sie haben offensichtlich auch kein Interesse daran, sich mit Donald Trump und die mächtigste Land der Welt anzulegen. Sie haben gesagt, aber reagieren mussten wir, das haben wir getan. Aus unserer Sicht ist das jetzt beendet. Die Frage ist, ob das reicht für Donald Trump, weil natürlich viele Leute haben gesagt, in so einem Angriff, wem hilft's? Und ja, viele werden als erstes sagen, naja, wenn man kurz vor ein Amtsenthebungsverfahren steht und wenn man wiedergewählt werden will. Also die Geschichte zeigt, dass amerikanische Präsidenten manchmal Lust an einen kleinen Techtelmechtel, oder das klingt zynisch, es ist nicht, es ist alles anders, aber das System am meisten hilft. Also ich habe sonst in die ganzen Analysen, die ich gelesen habe, nicht so richtig erkennen können, wem hilft sonst. Mhm. Die Amerikaner haben ihre Ideen, aber dass die Iraner gesagt haben, und damit ist aus unserer Sicht das jetzt erstmal beendet, ein sehr gutes Signal. Und jetzt, wenn die Amerikaner müssen was anderes finden jetzt, um nochmal reagieren zu, in Anführungszeichen, zu dürfen.
Ja, mal sehen. In Washington wird ja erst so in 2-3 Stunden die Sonne aufgehen, der Arbeitstag beginnen. Dann soll es auch weitere Informationen geben und möglicherweise Ankündigungen von Reaktionen. Die Frage ist natürlich, wenn es denn jetzt ist, dass auch diese Trump-Tonlage der Nacht, alles ist gut, die Linie bleiben sollte, wofür das alles? Also wir erleben eine unglaubliche Eskalation, wir erleben, dass sich ganz viele Menschen damit beschäftigen müssen, hochbezahlte Militärs, Diplomaten, letztendlich natürlich auch Journalisten, und man fragt sich, ist das letztendlich alles nur ein Spielchen?
Ja, oder wollten sie das Land spalten, weil es sieht so aus, als ob er alles andere als ein netter Mann, aber anscheinend jetzt durch seinen Tod haben sie natürlich die Propaganda, die sie wollen. Und dann denke ich, ja, ich versuche da weiterzudrehen. Wer hat Interesse daran, dass das iranische Volk, auch wenn nur für kurze Zeit, vereint ist in Trauer? Und wer hat Interesse, dass dieser Mann, der für alle seine Probleme als Bollwerk gegen IS gesehen war, wem hilft es, dass IS vielleicht dadurch Zulauf bekommt? Wem hilft es, diese Drohung, dass Kulturstädte zerstört werden könnten? Also ja, ich frage mich.
Ist das eine offene Frage oder haben Sie eine Antwort?
Nee, also ich sehe da keinen Sinn drin. Also es gibt offensichtlich ein langfristiges Spiel. Ich erkenne das nicht. Ich sehe nur den Flurschaden, die in dem Moment, und vergessen Sie nicht, also die Iraner, seit Jahren leiden sie unter diesen Sanktionen und noch weiter in ihrem Stolz geschwächt zu werden. Also wenn man wirklich auf wenig Verlass hat und dann dein Stolz sogar angegriffen wird, das ist wirklich brandgefährlich.
Man könnte auch sagen, die Iraner leiden seit vielen Jahren unter dieser Regierung oder diesem Regime, das in Teheran herrscht. Und möglicherweise, um mal vielleicht eine amerikanische Strategie erkennen zu wollen, die möglicherweise gar nicht da ist. Aber das, was bei dem Atomprogramm gelungen ist mit europäischem Verhandlungsgeschick, dass man gesagt hat, wir machen den Iran zu einem Land, das so kooperiert, dass es zunächst mal aufhört, weiter Atomwaffen entwickeln zu wollen. Die amerikanische Hoffnung, glaube ich, besteht darin, den Druck so weit zu erhöhen, dass der Iran auch aufhört, der große Unterstützer und Sponsor von Terror in der Region zu werden. Ist die Frage, ob man das über Druck erreicht.
Oder ob Amerika seit 2018 sagt, wir wollen diese Atomdeal nicht mehr. Und jetzt haben sie endlich erreicht, was sie wollten. Dass Iran auch sagt, wir fühlen uns auch nicht dran gebunden. Es lag sowieso im Sterben. Die Europäer haben immer versucht, das zu retten. Aber wenn die Iraner zurückziehen, völlig zurückziehen und versuchen alles Mögliche, dann können die Amerikaner und die Israelis sagen, sehen Sie, also wir haben die nie vertrauen können. Dass man die in ihre, dass man sie selber wieder aktiviert hat, könnte man meinen. Und dann, um die Ergebnisse herbeizuführen, die man haben wollte, das ist auch äußerst zynisch. Ich bin überfragt, also was der langfristige Plan ist, aber in dieser Region mit in so einer an Gas gefüllten Kammer mit Streichholz zu spielen, ja, wenn man gerade in einem Wahljahr steckt, ich frage mich, ob das Zufall ist.
Es gibt heute auch die Nachricht, die bestimmte Tagesnachricht vom Absturz eines ukrainischen Flugzeugs über dem Iran. 176 Tote, auch 3 deutsche Opfer darunter. Die ukrainische Botschaft nennt einen Triebwerksschaden als Grund. Für die Menschen, die gestorben sind, für ihre Angehörigen ist das alles sicher egal. Aber für die instabile Lage am Golf kann man nur hoffen, dass nicht möglicherweise doch irgendeine Verbindung besteht, eine Rakete von wem auch immer abgeschossen, die dahinter stecken könnte. Diese Verbindung ging mir heute Morgen gleich durch den Kopf. Ich glaube, die ging vielen durch den Kopf.
Ja, also man hat die perfekte Sturm jetzt, Tragödie, Gewalt, Massenpanik. Ja, ich habe nachgeschaut, mein erster Gedanke ist, ist wieder dieser Boeing Max Flugzeug, ist es nicht, aber dennoch ist dieses Flugzeugmodell in 2 Flugzeugabstürze verwickelt, also März 2006 in Russland 62 Toten, 2010 Indien 150 Toten. Ja, also angeblich die Bilder werden dauernd in Iran jetzt im Fernsehen gezeigt, also von diesem Wrack. Offensichtlich haben die religiöse Anführer in Iran Interesse daran, dass die Leute einfach weiterhin emotionell bleiben und diese tagelange Staatsbegräbnis offensichtlich irgendwann wieder fortgesetzt werden und so weiter. Also, dass sie ihr eigenes Volk weichkochen wollen. Ich mache mir Sorgen, was wollen sie danach machen, wenn die Leute etwas gefügiger sind, emotioneller. Also da ist auch eine Menge zu tun.
Wir haben jetzt mal länger Brexit-Berichterstattungspause gemacht, aber wenn Derek Scully von der Irish Times bei uns zu Gast ist, steigen wir natürlich nochmal ein. Aber vor allem deshalb, no offense, weil Ursula von der Leyen, die EU-Kommissionspräsidentin, heute in London zu Gast ist, bei Boris Johnson, dem britischen Premierminister. Denn, so sagt es Ursula von der Leyen ja immer wieder gerne, der Brexit ist nicht das Ende.
This is not the end of something.
Derek Scully. Tja, was ist er denn dann? Der Beginn einer wunderbaren neuen Partnerschaft?
Ja, das ist ihre Rede heute. Ich glaube, irgendwie neue Freunde oder irgendwas soll sie. Eine Rede erstmal in der London School of Economics. Alte Freunde, neue Anfänge, pardon. Ja, so optimistisch blickt man im neuen Jahr. Und wenn man Optimismus hat, dann hat man eigentlich alles gelöst, oder? Sie wird in LSE, London School of Economics, eine Rede halten, 6:30 Uhr, Treffen mit Boris Johnson. Wie immer, Downing Street hat schon lauthals angekündigt, was es alles sein wird. Die Zeit ist gekommen, so eine Freihandelsvereinbarung mit EU, aber ohne Regulierungsanpassung. Die Großbritannien steht stolz und frei und gebändigt von der EU und so weiter. Aber ob so ein Handelsvertrag in so kurzer Zeit zu vereinbaren ist, vor allem wenn keine Überschneidung geben soll, Regulierungssachen, also wenn Großbritannien sagt, nee, wir passen uns nicht an ihre Regulierung für dies oder für das, dann muss alles neu, alles zurück auf los. Also es wird interessant, ob er wirklich nirgendwo eine Überschneidung hat oder ob er irgendwo doch verschiedene Gebiete, Regulierungsüberschneidungen, das ist Anpassungen, dass man nicht juristisch da mit den kleinen Mikroskop da ran müssen.
Ja, gerade nochmal zum Stand, weil das ja beim Brexit auch immer etwas verwirrend war. Wir haben ja immerhin den Stand, dass der Brexit wirklich am 31. Januar stattfinden wird. Das britische Unterhaus hat eben zugestimmt, die EU sowieso schon. Wobei man aber natürlich sagen muss, das ist ja eigentlich im Prinzip der Brexit Light. Also das ist der Austritt aus der Europäischen Union formal. Es passiert de facto erstmal so gut wie gar nichts. Das ist eine Übergangsfrist, die den relativ kurzen Zeitraum beschreibt, den Sie jetzt gerade gefüllt haben mit diesen ganzen Fragen, die da anstehen. In einem Jahr muss man im Prinzip klären, wie ist unser künftiges, dauerhaftes Verhältnis Großbritannien auf der anderen Seite, Europäische Union. Und letztendlich, ich meine, alles, was Sie gerade skizziert haben, es sind genau die Fragen, die ja die letzten 3 Jahre schon so unglaublich anstrengend gemacht haben.
Ja, und deswegen, also Ursula von der Leyen möchte 2 Sachen in London schaffen. Erstens, wir führen hier kein Handelsgespräch. Sie sind noch EU-Mitglied. Wir können keinen Handelsvertrag mit Ihnen, solange Sie noch drin sind. Also das geht erst im Februar los. Und zweitens, sie möchte einfach ganz sanft diese Botschaft kommunizieren. Entweder wollen sie es schnell oder sie wollen es gründlich. Gründlich und schnell geht nicht, weil ein gründlicher Handelsvertrag bedeutet, Großbritannien darf wirklich jedes Produkt selber bewerten und seine eigene, jedes Fernseher muss seine britische Klassifizierung, nicht mehr die europäische, jedes Produkt, jedes dies, jedes das. Aber das heißt, das braucht Zeit und ein Jahr dafür ist illusorisch. Also entweder sind sie bereit für Überschneidungen in Regulierungen, etwas weniger Freiheit für die freiheitsliebende britische Volk, aber dafür ist der Deal da. Also das muss sie kommunizieren. Entweder sie wollen es schnell oder sie wollen einen absolut gründlichen Handelsvertrag, aber dafür brauchen sie mehr als 12 Monate.
Es gibt ja dieses schöne Bild der Briten in der englischen Sprache mit dem Kuchen, den man nicht gleichzeitig essen kann und behalten kann. Ne?
Aber Boris sieht immer aus wie jemand, der sehr gern heimlich Kuchen frisst.
Schauen wir mal, was es heute in Downing Street Number 10 gibt, wenn Ursula von der Leyen da zu Gast ist. Beim britischen Premierminister Derek Scully, Korrespondent der Irish Times in Berlin, hier bei mir im Studio heute. Wir begeben uns gleich in Untergangsstimmung. Derek Scully, Sie müssen berufsbedingt auch die Berliner Winter überstehen, als Korrespondent für die in Dublin erscheinende Irish Times hier in der deutschen Hauptstadt. Der wunderbare Job des Auslandskorrespondenten beinhaltet ja, dass man aus sicherer Distanz die Leidenschaften und auch die Obsession eines Landes beobachten kann. Und als unsere Redaktion mit Ihnen vor unserer Sendung heute telefoniert hat, haben Sie von einem deutschen Drang erzählt, den Sie gerade intensiver beobachten, die Lust am Untergang, das ist das Stichwort, das mir zugerufen wurde. Was meinen Sie damit?
Ja, also jedes Land hat seinen eigenen Tücken und viele Länder wollen natürlich Anfang Januar Diät, Abnehmen, Detox, Verzicht, so irgendwas Konstruktives im neuen Jahr. Und ich gucke in Deutschland, ob die Zeitschriftenregal oder Buchregal, die Bestseller, und man hat der größte Crash aller Zeiten und Untergang hier und Cassandra da. Und es erinnert mich stark an die späte Schröder-Jahren, wo nicht nur eine schwierige Situation entweder beschrieben wird oder vorausgesagt wird, sondern daraus entsteht so ein Weltuntergangsszenario. Und es gibt offensichtlich, ich weiß nicht, ob es in anderen Ländern, ich lebe in Deutschland, deswegen mache ich mal ein Urteil über Deutschland, es gibt offensichtlich, kann man sehr gut Geld damit verdienen. Und das läuft mit diesem Buch. Es gibt ein Bedürfnis an schlechte Nachrichten oder einen Schreck vor dem Schlafengehen. Und was mich am meisten interessiert, ist diese Legitimität, dieser Wahrheitsgehalt des Untergangsszenarios ist eigentlich aus der eigenen düsteren Natur genährt. Also es ist so eine selbsterfüllende Prophezeiung. Wir haben Recht, weil es schrecklich ist. Es ist schrecklich, weil wir Recht haben. Und jemand, der kommt und sagt, naja, das haben Sie auch so, die Schröder-Zeiten, Deutschlands Untergang prophezeit. Und übrigens sind Sie nicht diejenigen, die Euro vor 8 Jahren bereits den Grab vorbereitet hat. Also diese Leute werden nie zur Verantwortung gezogen. Sie sagen immer nur, den Untergang ist in 3 Jahren. Also
ich habe mal so ein Beispiel. Sie haben ja gerade einen dieser Bestseller genannt, der größte Crash aller Zeiten. 2 Autoren gibt es da, Matthias Weig und Marc Friedrich, 2 Schwaben übrigens. Ich weiß nicht, ob das damit zusammenhängt, dass sie sich mit dem Euro und irgendwie den Sorgen um den Euro herum befassen. Und da eben eine dieser Prognosen ist aus dem November 2018, dieser Ton, den ich jetzt spiele, mit Blick auf das Ende des Euro. Hören wir gerade mal.
Ja, ganz einfach. Alle Währungsunionen sind in der Geschichte der Menschheit ausnahmslos gescheitert und der Euro ist definitiv im Endspiel. Das sehen wir ja an den verzweifelten Versuchen der Notenbanken, das Konstrukt, das Währungsexperiment Euro künstlich am Leben zu erhalten. Historische Nullzinsphase. Wir Bürger werden alle schleichend enteignet. Und jetzt natürlich die europäische Einlagensicherung, als auch natürlich die Vergemeinschaftung der Schulden. All diese Warnsignale zeigen ganz klar, wir sind im Endspiel und die Munition der Notenbanken geht langsam, aber sicher dem Ende entgegen. Aus diesem Grund haben wir jetzt erstmalig öffentlich gesagt, dass wir bis 2023 das Ende der Gemeinschaftswährung Euro erwarten.
Der Bestseller-Autor Marc Friedrich, wie Sie Ihr Geld jetzt noch schützen können, das ist der Untertitel zum größten Crash aller Zeiten. So, Derek Scully, und jetzt seien Sie mal positiv.
Also, wenn es nicht kommt, dann was wird er tun? Gibt er das Geld zurück von dem Buch über, ja, weil es Etikettenschwindel? Also, das würde mich interessieren. Ich habe mich gelacht, als ich gesehen habe auf der Webseite, eine von den Rezensionen ganz positiv war von einem gewissen Gabor Steingart manchmal.
Mhm. Der auch dann von hier ist, ja, genau.
Ja, genau. Und er hat vor, er schreibt über das Buch, er hat selber vor 10, 15 Jahren ein Buch geschrieben, Deutschland, Weltuntergang eines Superstars oder irgendwas. Hans-Werner Sinn, der Ökonom, der wirklich als Mose unterwegs ist und seit Jahren nur Schlimmstes prophezeit, hat auch ein Buch, ist Deutschland noch zu retten. Und ich habe die beiden angerufen und ich habe gesagt, und was ist, wenn sie falsch liegen? Und die beiden lagen falsch. Deutschland war doch zu retten anscheinend. Wir sitzen hier noch, ist es noch warm, es gibt noch Strom. Mhm. Und Hans-Werner Sinn ist halt unterwegs mit seiner Krisen, Cassandra. Und keiner Journalist sagt hinterher, vielleicht sind diese Leute unglaubwürdig.
Aber vielleicht, das ist natürlich ordentliches Selbstbewusstsein, das man da braucht, aber ich glaube, die beiden Genannten hätten das auf jeden Fall. Durch diese Warnung ist es dann anders gekommen, weil dann zum Beispiel die Politik aufgerüttelt wurde,
natürlich,
weil dann Gerhard Schröder die Agenda 2010 gemacht hat.
Das ist eine krankhafte narzisstische Störung, die eigentlich besser ärztlich behandelt werden soll als in einer Radiosendung. Aber ich habe eher Angst. Wovor habe ich Angst? Ich habe nicht Angst, dass der Euro zu Ende geht. Ja, alle Währungsunionen sind in der Geschichte zugrunde gegangen und am Ende sind wir auch alle tot. Die Frage ist, ob wir das noch erleben und ob es notwendig ist, heute darüber zu machen. Nee, wofür mache ich Angst in 2020? Dass das größte Land der Währungsunion eine laute, kleine, wütende, selbstherrschende Minderheit gibt, die der Meinung sind, dass sie mit ihren Fakten recht haben und alle, die das bestreiten, einfach optimistische Narren sind. Und ich mache mir was als Mitglied, kleines Mitglied, Irland. Was passiert in einer Währungsunion, wenn eine Gruppe in einem größeren Land offensichtlich nicht dabei sein wollen? Also sie machen...
Wen meinen Sie konkret?
Also das Deutschland, die Debatte in Deutschland über die Euro wird bestimmt von einer kleinen Gruppe von Leuten, die in der Vergangenheit falsch lagen und jetzt wieder vielleicht falsch liegen werden. Und die Legitimationsaktion, die sie da betreiben, macht mir Sorgen. Sie machen einfach die EZB für alles verantwortlich. Die Vorstellung, dass es sehr kluge Leute im EZB gibt, vielleicht die alle Möglichkeiten durchgegangen sind und eine Mehrheit für diese Geldpolitik ist, das wird hier nie besprochen. Warum sind sie der Meinung, dass das besser ist? Ja, es gibt Folgen. Und der zweite Punkt, wo ich mir Sorgen mache, ist, sie sagen immer, ja, die deutsche Sparer werden enteignet. Entschuldigung, europäische Sparer werden enteignet. Warum ist Geldpolitik der letzte Bastion der deutschen Nationalismus? Da mache ich mir wirklich Sorgen. Immer wenn ich von deutscher Sparer höre, in Irland sind die Leute auch nicht glücklich, aber sie sind vielleicht überzeugt, dass, okay, das ist eine Phase, vielleicht ist es nicht unbedingt sinnvoll, endlos Geld zu sparen, wenn man weiß, dass dann die Folgen von deiner Handlung dir Schaden bringt und man macht es weiter, also sparen. Mhm. Also wer ist daran schuld?
Ja, ich glaube, die Gesamtstimmung wird vielleicht daher genährt, dass wenn man erstmal ein gewisses Level erreicht hat, irgendwie die Ahnung nahe liegt, es kann eigentlich nur noch schlechter werden. Also ich meine, das ist wahrscheinlich ein gesamteuropäisches Phänomen auch. Ich kenne es aus Frankreich, da gibt es eine ganze Disziplin der Politikwissenschaft, die nennt sich Declinisme, also wo man sich sozusagen nur mit dem Niedergang beschäftigt, den man immer wieder feststellen kann. Und da gibt es auch das wunderbare Wort der Trente Glorieuse, diese 30 Jahre dieses enormen Wachstums nach dem Zweiten Weltkrieg und irgendwie das Wissen darum, so schön und so gut kann es eigentlich nicht weitergehen. Und ich glaube, daraus nähern sich ganz viele Ängste.
Ja, aber das ist natürlich, das ist so nicht weitergeht. Also jedes Mal, wenn ich zu Weihnachten bei meiner Familie, ich frage mich manchmal, ist das das letzte Mal, dass wir alle hier zusammensitzen? Meine Eltern werden älter, man weiß nie, was passiert. Aber die Frage ist, ob das den Stimmungen jetzt vermiesen soll. Wir wissen, dass die Volkswirtschaft irgendwann abkühlt. Aber die Frage ist, ob ein Land ein Geldpolitik oder eine Wirtschaftskultur hat, der in der Lage ist, diese Dellen zu meistern. Und viele Leute, das haben die in der Euro-Krise genervt, dass Deutschland völlig andere Ideen hat. Was tut man, wenn es in einer Volkswirtschaft abkühlt. Alle anderen Länder in Europa, viele, würden sagen, da muss der Staat investieren, weil die private Wirtschaft nicht investiert. In Deutschland haben wir gesagt, nee, wir sollen nicht gutes Geld nach dem schlechten Geld hinterher schmeißen. Wir müssen sparen in einen Abschwung und die Leute drehen durch. Also viele Leute in Europa sind nicht unbedingt mit Deutschland zufrieden in der Währungsunion, aber sie denken, es ist immer noch besser, dabei zu sein. Aber diese Leute, die sagen, dass die EZB, wenn eine Katastrophe prophezeit wird und eine kleine Gruppe von Leuten dafür verantwortlich gemacht wird, das ist für mich nämlich Populismus. Alles wird vereinfacht, die EZB ist an allen schuld und diese Frau Lagarde, weil sie ab und zu einen Hermes-Schal trägt, ist verschwenderisch. Also das ist ungefähr die Berichterstattung, die ich in Deutschland erlebe. Ja. Und das macht mir wirklich Sorgen. Ich würde mir wünschen, dass mehr Leute sagen würden, naja, also Deutschland ist der größte Profiteur der Euro, das ist die Wahrheit. Also wenn man überlegt, wie viel Deutschland in Europa exportiert, jetzt ohne Währungskosten, lass uns das ausrechnen. Und das hört man nicht. Es ist einfach dieser negative Cassandra-Populismus, was der Euro angeht.
Und wenn der Euro im Jahr 2023 noch besteht, dann teilen wir, würde ich sagen, einfach einen Teil der Bestseller-Einnahmen von dem genannten Buch
Verdammt,
aus.
Wir hatten recht.
Es gibt einen Plan, einen Gesetzentwurf der Bundesregierung, der, wenn es denn so kommt, für uns alle eine Veränderung mit sich bringen wird. Wer einen neuen Pass braucht, muss das dafür notwendige Foto im Amt vor den Augen des Staates sozusagen machen. Also fertiges Passfoto mitbringen soll nicht mehr möglich sein. Warum das Ganze? Angst vor Manipulation, die nämlich so geht, wie ich eigentlich gerne ausprobiert hätte mit meinem heutigen Gast, mit dem irischen Journalisten Derek Scully und mir selbst, dass ich mit einer App ein Foto von Ihnen mache und von mir und das dann übereinander gelegt wird. Damit hätte das Bild dann biometrische Merkmale von Ihnen, von mir, Morphing nennt man das Ganze. Derek Scully, wir kommen noch darauf, warum Sie gesagt haben, nee, lieber nicht, gibt nämlich gute Gründe. Aber wir können auch mal vor allem in die inhaltliche Frage reingucken und deswegen freue ich mich, dass Kirsten Lemke hier mit im Studio ist, die nämlich für uns heute dieses Thema recherchiert und mal ja, abgecheckt hat, was da eigentlich schon so geht und wie groß das Problem ist. Offenbar muss es ja ein Problem geben, sonst würde sich ein Innenministerium nicht daran machen.
Das hat ein Künstlerkollektiv zumindest schon unter Beweis gestellt. 2018 das Künstlerkollektiv PEN. Die haben es nämlich mal ausprobiert. Die haben ein Foto genommen von einer Aktivistin, der sie einen fiktiven Namen geben, und haben dieses Foto gemorpht mit einem der damaligen EU-Außenbeauftragten Federic Mogherini. Und mit dem Bild, was da rausgekommen ist, ist diese Nina Hoffmann, wie sie sich nannte, auf ein Berliner Bürgeramt gegangen, hat einen Expresspass beantragt und die Mitarbeiterinnen dort sagten, naja, das Foto, das ist jetzt nicht so gelungen. Sie könnten möglicherweise mal Probleme bekommen, aber wenn die Folie drüber ist, wird es gehen. Und dann wurde dieser Pass erstellt, sie hat ihn abgeholt, ohne irgendwelche größeren Probleme. Das einzige Problem, was sie jetzt hat, ist, dass das nicht rechtmäßig war, was sie gemacht hat. Aber damit ist der Beweis erbracht, man kann einen Pass erstellen. Und das Bild hat biometrische Merkmale von zwei verschiedenen Personen, könnte also theoretisch dann von beiden Personen benutzt werden.
Ist das dann vor allem ein Thema? Wir kennen das ja jetzt alle mittlerweile vor allem von Flughäfen, wo eben der gute alte Grenzbeamte ja häufig ersetzt ist durch Geräte, auf die man den Pass hält. Dann wird das Bild gescannt. Weiß man das? Wie viele Merkmale werden denn da eigentlich abgefragt?
Technisch kann ich das nicht genau sagen. Was ich sagen kann, ist, dass es eine Möglichkeit gibt, theoretisch, diese Fotos zu erkennen. Da haben Wissenschaftler zweier Fraunhofer-Institute dran gearbeitet. Die haben einen Algorithmus entwickelt, der feststellen kann, wenn ein Foto gemorpht ist oder zumindest in 90% der Fälle hat er richtig gelegen. Das Problem ist, dass die noch immer nicht wissen, woran er das eigentlich erkennt, an welchen Merkmalen. Also sie vermuten vor allem an den Augen, weil das sehr markant ist. Aber sie wissen es noch nicht. Also sie arbeiten noch dran.
Derek Scully, dieser Ansatz, den die Regierung da jetzt wählen will, ist ja eigentlich irgendwie ein sehr, sehr konservativer. Man könnte denken, man nutzt die perfekten neuen digitalen Möglichkeiten, um Fälschung zu erkennen. Nein, die Lösung ist, man muss das Bild vor einem Beamten machen.
Ja, es ist interessant, dass sie nicht versuchen, oder vielleicht kommt das, vielleicht ist das der erste Schritt, wo sie dann sagen, naja, solange sie hier sind, wir wollen irgendwie ein Iris-Retina-Scan machen oder irgendwas anderes, weil sie werden sagen, naja, wir sind in diese Zeiten von Deepfakes, also wer das noch nicht bei YouTube gesehen hat, ist erschreckend, was alles möglich ist. Man kann das Gesicht manipulieren, sodass sie bewegen das Gesicht wie aus wie jemand anders. Ich habe Kevin Allein zu Hause mit Sylvester Stallone über Weihnachten angeschaut und so weiter. Aber das kann auch folgen. Und das Pässe, also ein Bild ist letzten Endes ein biometrisches Scan, um so die Entfernung zwischen den Augen, Augen zu Nase, dass man da nicht noch einen Schritt weiter geht und sagt, ja, wir müssen entweder Palmen, also den Handscan benötigen wir oder Fingerabdruck. Oder, aber ich kann mir nur vorstellen, was für eine Diskussion los wäre. Aber wenn man sagt, ja, aber das Bild an sich ist als sicher, nicht mehr sicher.
Also Fingerabdrücke sind ja mittlerweile schon dabei und die Bundesdruckerei hat inzwischen auch schon sogenannte Self-Service-Terminals für die Bürgerämter vorgestellt, wo dann jeder seinen Antrag selber macht, inklusive Bild und inklusive Fingerabdruck, wo das alles schon automatisch erfasst wird. Also das geht schon in die Richtung.
Das ist natürlich eine Sache, die ganz schön Veränderungen mit sich bringt. Also Self-Service-Terminal klingt natürlich schon mal super. Man kann jetzt alles selber machen. Für die ganzen Fotogeschäfte in Deutschland ist das nicht so eine gute Nachricht.
Nee, für die ist es eigentlich eine Katastrophe. Also der Bundesverband Technik des Einzelhandels, in dem diese Fotoläden organisiert sind, der lehnt diesen Gesetzentwurf ab, weil das für viele kleine Läden existenzbedrohend ist. Also der Bundesverband hat da in einer Pressemitteilung von einem Schlag ins Gesicht gesprochen. Und sie haben auch schon gearbeitet an anderen Möglichkeiten, wo man eventuell einen Weg findet, zusammen mit dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, dass Bilder einfach sicher von dem Laden ins Amt übermittelt werden, damit die nicht völlig raus sind aus der Geschichte.
Und mit Blick auf die Bürgerämter in so mancher Stadt, ich denke jetzt vielleicht auch an die aus der Wesenden in Berlin, wäre das wahrscheinlich auch eine gute Entlastung, damit die Terminvergabe nicht irgendwie so ist, dass man dann am Ende nicht nur 3 Monate oder 4 wartet, sondern ein ganzes Jahr, bis dann auch der Fotograf oder der begleitende Beamte Zeit hat. Derek Scully, ich schaue nochmal in Ihre Richtung. Wir hätten ja gerne, oder ich hätte gerne sozusagen ganz schnell und naiv digital dieses Fotomorphing mit Ihnen gemacht und Sie haben gesagt, nee, machen wir mal besser nicht, wer weiß, wo die Daten landen.
Ja, klar. Also es gab diese Gesichtsverältungsprogramme ab von Russland, wo man mit einem Knopfdruck 50 Jahre älter aussehen könnte. Aber dann stellte sich heraus, ja, irgendwo in Russland landen diese Dateien. Das heißt, du hast dein Gesicht, die biometrische Datei für 5 Sekunden Spaß verschenkt an irgendjemand irgendwo, vielleicht für alle Zeiten. Das hätte man in den Kleingedruckten lesen sollen. Also wenn man nicht weiß, wo ein Abhör ist, vielleicht nicht unbedingt dein Wertvollste, nämlich deine Identität, verschenken.
Wir entwickeln mal unsere eigene hier beim Deutschlandradio. Kirsten Lemke, vielen Dank für diese Information. 17 Uhr gibt es mehr dazu. Sie recherchieren weiter an dem Thema.
Genau, wir werden noch ein paar Stellungnahmen auch dazu einholen.
Kann man in Zeiten, in denen in Australien verheerende Brände wüten, lustige Fernsehunterhaltung im Dschungelcamp feiern? Fragt heute ganz laut Karl Lauterbach, der SPD-Politiker, und mit ihm auch andere. Lauterbachs Forderung an die Adresse des Fernsehsenders RTL sagt das Dschungelcamp ab. Das Ganze erinnere ihn an den Tanz auf dem Vulkan. Der korrekte Titel ist übrigens Ich bin ein Star, holt mich hier raus. Freitag soll die neue Runde eigentlich losgehen. Derek Scully, oder soll man es lassen?
Hat Karl Lauterbach wirklich nichts Besseres zu tun? Also ich verstehe, er ist nicht SPD-Vorsitzender geworden, aber...
Ja, deswegen hat er jetzt Zeit, ja.
Kapazitäten, und er hat sich daran gewöhnt, jeden Tag in der Zeitung zu sein. Also ja, ich verstehe sein Sentiment. Ich nehme an, er gehört nicht zum RTL-Stamm. Zuschauerpublikum vielleicht doch, heimlich, wie viele Leute angeblich, guckt keiner RTL und irgendwie haben sie immer die besten Quoten. Das wissen wir, die Bild-Zeitung, keiner kauft es, aber irgendwie wird es gelesen. Also... ganz ehrlich, ich verstehe das, aber ich habe mir vorgenommen, 2020, ich rege mich auf über Sachen, die wirklich lohnenswert sind.
Es ist in der Tat eine eher kleine Frage im Vergleich vor allem zu einer großen Frage. Kann man in einem Land, das buchstäblich brennt, ich bleibe jetzt bei Australien, weiter auf Kohle setzen und darf ein deutsches Unternehmen wie Siemens bei neuen Kohleminen mitverdienen? Da ist ein großes Projekt in Planung für eine der größten Kohleminen der Welt. Bevor Sie mir Ihre Antwort darauf geben, Derek Scully, haben wir ja ein paar Informationen von Silke Dietrich, unserer Korrespondentin.
Von Anfang an war bei vielen Einwohnern und vor allem Umweltschützern der Plan umstritten. Auch weil das größte Korallenriff der Welt, das Great Barrier Reef, gefährdet sein könnte. 60 Unternehmen sollen die Zusammenarbeit mit dem Minenbetreiber Adani ausgeschlossen haben. Aber noch mit dabei ist der Konzern Siemens. Der plant, die Signalanlage für die Gleise, auf denen die Kohle transportiert werden soll, bereitzustellen. Mehr als 350 Kilometer soll das Schienennetz lang werden, von der Mine bis zum Hafen. Von dort soll die Kohle nach Indien transportiert werden, um Strom für rund 100 Millionen Menschen zu produzieren. Der Konzern plant, spätestens in 2 Jahren im Osten Australiens die größte Mine des Landes ans Laufen zu bringen und will dort dann jahrzehntelang Kohle fördern. Bis zum Jahr 2080.
2080, da soll die Welt eigentlich schon 30 Jahre weitgehend CO2-frei sein, laut Pariser Klimaabkommen.
Ja, aber wie wir jetzt alle wissen, nicht sogar in Australien sind nicht alle davon überzeugt. So, der jetzige Premierminister hat Ärger bekommen, weil er nicht eindeutig die menschliche Teil von dieser bedingte Teil von diesem Krise. Aber ja, es ist erstaunlich. Siemens mischt sich überall ein. Aber ja, Siemens, wenn Sie hier sitzen würden, würde sagen, wir sind ein Aktienunternehmen. Wir beantragen, wir versuchen da Geschäfte zu machen. Und wenn die Regierung des Landes der Meinung ist, dass das eine gute Idee ist und wenn Umweltanforderungen respektiert werden, dann sind wir ein Geschäft. Wir sind hier kein Moralanstalt. Und
ist das okay, diese Haltung? Oder würden Sie sagen, ein großes Unternehmen wie Siemens müsste an dieser Stelle auch sagen, vor allem vor dem Eindruck dieser Bilder, aber auch eigentlich schon ohne den Eindruck dieser Bilder, das geht eigentlich nicht mehr?
Diese Bilder, um als Anlass das zu nutzen, ist verständlich, aber auch vor diesen Bildern war das eine schlechte Idee, aber keiner hat darüber geredet. Es gab eine Diskussion, man soll die Silvesterfeuerwerk in Sydney absagen und die Leute haben gesagt, ja, aber das Geld ist schon ausgegeben. Also ich bin immer ein bisschen vorsichtig in Zeiten der Krisen zu sagen, ja, das geht gar nicht. Also wenn wir wirklich von Krise zu Krise planen würden, dann würde nie was gemacht werden. Ich persönlich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, was in Australien, aber wenn man sich wirklich so starke Gefühle hat, dann kann man sich bei Siemens in Verbindung setzen. Da kann man Siemens Produkte nicht kaufen, wenn ihr das unbedingt wollt. Aber irgendwie, die Leute wollen aufgeregt sein, aber gleichzeitig nicht konsequent sein. Also entweder eine oder das andere, beides geht nicht.
Derek Scully, Korrespondent der Irish Times in Berlin, war heute hier, mein Gast. Vielen Dank, dass Sie da waren.
Danke für die Einladung.